Schön, dass du da bist. Heute treffe ich mich zu einem Interview mit der lieben Elena Lierk. Die Elena macht ganz viel rund um die Nachsorge von Schwangeren und ist ein richtig, richtig cooles Thema und ich freue mich riesig drauf. Viel Spaß. Hallo Elena, ich grüße dich. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann steigen wir auch gleich ins Thema ein.
Schöne Fragen. Ja, hallo Odette, erstmal schön, dass es heute geklappt hat. Ja, wer bin ich? Elena Lierk, geboren quasi, ich sage mal, an der Ostsee. Da sind so meine Wurzeln, Schwerin, lange Zeit gewesen. Dann auf dem Land aufgewachsen, also die Verbundenheit zur Natur und draußen war immer schon gegeben. Dann bin ich zum Studium nach Rostock gegangen. Habe BWL studiert. Tja, warum, frag mich bitte nicht. Es gab bestimmt ganz, ganz viele Gründe, aber lange Rede, kurzer Sinn, habe ich das nach vielen Jahren irgendwann das Handtuch geworfen und gesagt, es ist mir zu theoretisch, ich brauche mehr Praxis. Ich bin ja immer schon im Leistungssport gewesen, habe Leichtathletik gemacht. Von daher war dieser Drang zu Bewegung und draußen sein immer da und bei BWL war das jetzt nicht so wirklich gegeben. Und dann bin ich über Umwege zum Hochseilgarten und Trainerdasein gekommen, habe ganz viele Weiterbildungen gemacht. Klettern war jetzt in der Mecklenburger Seenplatte nicht so bekannt, wie jetzt vielleicht hier in der Sächsischen Schweiz in Dresden. Ja. Da war das ganz, ganz spannend. Und so hat sich das ein bisschen weiterentwickelt, dass ich letztendlich über Weiterbildungen im Outdoor-Bereich, erlebnispädagogischen Bereich, Raft-Guide bin und Canyoning-Ausbildung gemacht habe und ganz viel draußen war im Teamtraining. Also total verrückt, dieser ganze Weg draußen und Natur und dann über Umwege letztendlich jetzt heute hier sitze, worum wir eigentlich schon nachher reden. Und mein Fokus sich verschoben hat auf die Zusammenarbeit oder die Arbeit mit Frauen vor, während und nach der Schwangerschaft. Auch Firmen betreue und auch Einzelklienten betreue, aber der Fokus doch so ein bisschen auf den Frauen und der Frauengesundheit liegt, aus eigener Entwicklung. Ich glaube, jede Frau weiß, was das bedeutet und ja, mich freue jetzt quasi hier zu sein heute.
Ja, sehr schön, danke. Dein Unternehmen heißt ja Baucharbeit. Das heißt, erklär doch einfach mal diesen Begriff. Also wie bist du überhaupt auf den Firmennamen gekommen und was bedeutet die Baucharbeit? Also was steckt da drin in der Baucharbeit?
Baucharbeit. Letztendlich war der erste Firmenname Personal and Outdoor Training Dresden. Damit ist es losgegangen, als ich nach Dresden gekommen bin und gar nicht in meinem klassischen Beruf gearbeitet habe, im erlebnispädagogischen Bereich. Die Liebe hat mich nach Dresden verschlagen und ich habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Also kam die Idee, ins Personal Training zu rutschen, weil ich immer schon im Sport unterwegs war, viele Weiterbildungen dann gemacht. Und so hat sich das ganz gut entwickelt, weil auch draußen immer für mich ein Thema war. Und dann kam das so ein paar Jahre später, dass der Sohnemann geboren wurde und dieser Fokus sich von dem klassischen Personal Training und Outdoor-Bereich im Fitness-Thema, also dieses sportlich stark sein, fit sein, so ein bisschen verschoben hat auf die Gesundheit der Mamas. Und ich festgestellt habe, irgendwie fehlt hier was. Und gab es noch nicht so viele Anbieter in Dresden. Und dann kam so das Thema Beckenboden und Rektusdiastase auf die Leinwand. Was das genau ist, das werden wir sicherlich heute noch erörtern, aber das kam so dazu, dass ich gesagt habe, diese Themen für eine Frau umzusetzen, ist halt einfach Arbeit. Also man muss an seinem Beckenboden arbeiten, an der Stabilität, an dem Bauch, an der Rektusdiastase arbeiten, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und es ist gar nicht so der Leistungssportcharakter dahinter, sondern diese Arbeit, die man im Täglichen hat. Und von daher kam so Baucharbeit irgendwie zusammen, weil ich irgendwann Kopfarbeit gelesen habe für einen Friseur und dachte mir, okay, ja, es ist Arbeit am Kopf, warum nicht Baucharbeit? Und mich haben ganz viele gesagt, oder mir gesagt, Helena, das kannst du nicht machen, Arbeit, das schreckt doch total viele ab. Und um Gottes Willen, ich sage so, doch, ich sage, das ist Arbeit, harte Arbeit, um Struktur in sein Leben zu bringen und eine Veränderung zu bekommen. Und daher ist Baucharbeit entstanden, genau, was ja alles beinhalten kann, ne?
Genau, also es macht auf jeden Fall neugierig und ich finde es eigentlich auch schön, dass es so ein simpler Begriff ist. Ja? Und jetzt hast du ja schon den Beckenboden erwähnt. Das ist, glaube ich, für ganz viele Frauen ein riesen, riesen Thema, also gerade nach der Schwangerschaft. Und dann kam noch der Begriff Rektusdiastase. Ich muss gestehen, ich habe mich lange gar nicht so mit ausgekannt, bis wir so intensiv auch darüber gesprochen haben, über den Begriff. Und ja, vielleicht erzählst du mal, was der Begriff bedeutet und was für wirklich auch schlimme Leiden die Frauen eigentlich damit durchmachen, wenn eben diese Diagnose da ist.
Ja. Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen aus der Eigenerfahrung entstanden. Also ich sage, ich habe zwei Kinder, im Patchwork sage ich immer vier, so zwei plus zwei Kinder, die alle jetzt im Alter von dem Jüngsten eben fast 5 Jahre bis zu meiner eigenen Tochter 12 Jahre jetzt bald sind, zwei Bonuskinder sind 8 und 13. Und da bekommt man ja auch recht viel mit und hat auch mit vielen Frauen und Mamas zu tun. Und als eben der Jüngste geboren wurde, habe ich halt festgestellt, dass ich nicht mehr so in meiner Mitte bin und hatte früher auch schon Beckenbodenprobleme. Also von da kann man sich das, bevor ich es erkläre, was Rektusdiastase ist, es kommt meistens irgendwie miteinander zusammen. Rektusdiastase, Beckenboden bedingt nicht einander, aber irgendwie fällt es dann doch zusammen. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, dass sich irgendwas verändert hat durch die Geburt und ich nicht in meiner Mitte war, musste ich selber erstmal gucken, was ist denn das überhaupt? Weil vor 5 Jahren war das so ganz langsam im Kommen in Deutschland. Also Kommen im Sinne von, dass mehr Leute wussten, was das überhaupt bedeutet, dass man dem Ganzen einen Namen gegeben hat, auch wenn es dieses Thema schon seit 30, 40, 50 Jahren gibt. Ne? Bedeutet Rektusdiastase letztendlich nur das Auseinanderstehen des Bauches, diese Bauchmuskeln, die geraden, kennt ja jeder, jeder hat ein Sixpack. Entschuldigung, natürlich nicht jeder hätte gern ein Sixpack, aber jeder weiß, was ein Sixpack bedeutet. Ja, das glaube ich, trifft es besser. Und dieser Sixpack ist gerade in den Muskeln, die untereinander zu sehen sind, dass man diese Muskulatur, die geraden Bauchmuskeln, die auseinanderrutschen, durch bedingte Schwangerschaft oder Übergewicht oder den falschen Sport oder eine Operation. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten, warum dieser Bauch größer wird. Schwangerschaft ist halt das Bekannteste unter all den ganzen Themen. Dass der eben größer wird und das Bindegewebe darunter dünner wird, ausgefasert ist, sich ja, nicht mehr in seiner Stabilität befindet, wie es normalerweise ist. Und das Auseinanderweichen der geraden Bauchmuskeln, das bezeichnet eigentlich die Rektusdiastase, einen gewissen Abstand zwischen den geraden Bauchmuskeln. Und dann unterscheidet man zwischen einer Bauchwandschwäche beispielsweise, wo es darum geht, wie instabil ist jetzt dieses Gewebe zwischen den geraden Bauchmuskeln und weil das instabil ist, wird der Bauch einfach größer und Frauen, Männer als auch Kinder können damit dann Probleme bekommen oder haben. Genau. Ich bin ein wenig aufgeregt, deswegen dieses Wort versprochen. Ja, aber alle wissen, was ich meinte. Von daher, genau, geht es wirklich nur um die Distance der geraden Bauchmuskeln, die eben diese Definition der Rektusdiastase beinhalten. Und dann gibt es verschiedenste Abweichungen. Und ja, es kann jedes Alter treffen und unabhängig, wie gesagt, von der Schwangerschaft.
Okay, ja, das ist interessant, weil das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ich habe halt gedacht, das bezieht sich wirklich nur auf die Frauen. Also auch spannend, dass das Männer auch betrifft und auch Kinder. Und auch, ich habe jetzt tatsächlich, als ich so vom Interview erzählt habe, bin ich doch auf ein paar Frauen auch gestoßen, die das eben nach der Schwangerschaft haben und gesagt, Mensch, das wächst bei mir alles nicht mehr so richtig zusammen. Und ich habe die immer noch auch nach ein, 2 Jahren. Was
Genau, auch
schon
mit
alt ist. Also ich kenne das
mir.
nicht, zum Glück, Gott sei Dank. Ich bin da verschont geblieben, aber die leiden auch wirklich richtig darunter, auch psychisch.
Genau, die leiden. Ja, also es ist auch noch nicht mal so, dass es immer mit Schmerzen verbunden sein muss. Ne? Also dieser Grund, warum die Muskulatur auseinanderweicht, ist in der Schwangerschaft naheliegend für alle nachvollziehbar, weil der Bauch ja Platz braucht, um dem Baby Platz zu geben. Die Gebärmutter wächst, das Baby wächst. Und deswegen weichen die geraden Bauchmuskeln auseinander und in der Mitte bleibt dann eigentlich nur noch die Bindegewebsschicht, die Linie alba, die diesen Schutz bietet. Und je nachdem, wie groß der Bauch ist oder wie viele Schwangerschaften man hatte oder wie die Veranlagung einfach noch ist, dünnt sich dieses Gewebe aus und dadurch verliert ja auch der Rücken, wenn wir jetzt bei der Schwangerschaft einfach mal bleiben, die Stabilität. Das heißt, Rückenschmerzen sind in der Regel die Folge, weil der Bauch das nicht mehr halten kann. Das Becken verschiebt sich. Die Physiotherapeuten haben das ganz oft einfach, dass diese Statik sich verändert. Und daher können die Frauen eben Beschwerden bekommen im Rücken. Das ist so das Klassische. Und es kann aber auch Schulterschmerzen bedeuten, es kann Knieschmerzen bedeuten, Hüftprobleme, ja, die können inkontinent sein, weil das Becken einfach nicht in ihrer richtigen Position oder in seiner richtigen Position steht. Und die körperlichen Schmerzen, die auch bei Männern da sein können, klar haben die kein Kind geboren, aber durch Übergewicht, durch, wie gesagt, Operationen, wo der Bauch aufgebläht werden muss, damit da Luft reinkommt, damit die Ärzte arbeiten können, führt halt dazu, dass es vielleicht nicht wieder sich stabilisiert. Und zu diesen körperlichen Schmerzen kommen halt wirklich auch psychische und physische Schmerzen dazu, weil die einfach teilweise keine Kraft haben, ihr Kind zu halten. Also weil diese Stabilität fehlt, die in sich zusammensacken und ihr Neugeborenes oder auch ihr Einjähriges als Kind nicht lange tragen können. Und das macht viel mit einer Mama, wenn so diese Nähe nicht da sein kann, die man gerne hätte. Und meistens haben die Frauen ja nicht nur ein Kind, sondern viele, die sie ja auch betreuen möchten und denen ja auch für die da sein möchten. Und dann fehlt die Kraft. Und natürlich auch, das ist so das, was oft auch genannt wird, dieser innerliche Schmerz, wenn man immer wieder gefragt wird, bist du schon wieder schwanger oder wann ist es denn soweit? Und die Frauen eigentlich dann sagen, ich kann es nicht mehr hören, weil dieser Bauch immer noch so groß bleibt, ne? Und man aussieht wirklich meistens wie dritten, vierten Monat schwanger, abends meistens einen riesen Blähbauch hat, warum auch immer, weil die Muskulatur einfach müde wird. Ne? Wenn man dann immer wieder das gehört bekommt oder gesagt bekommt, das macht was mit einer Frau. Und wenn die dann versuchen, ganz viele tolle Übungen zu machen und dann leider auch die falschen Übungen vielleicht machen aus Unwissenheit, dann ziehen die sich zurück und ja, leiden tatsächlich drunter. Ne? Entweder weil sie psychisch eben ein Problem haben oder weil es eben auch wehtut, weil sie von Arzt zu Arzt zu Arzt laufen oder Physiotherapeuten, auch Osteopathen, die sich damit noch nicht alle gut auskennen, einfach sagen, wir wissen jetzt nicht weiter. Ne? Also wir haben jetzt alles irgendwie gelockert und stabilisiert. Kaum einer guckt sich dann vielleicht den Bauch an, ne? Und wo man einfach sagen könnte, es wäre so einfach, wenn man so ganzheitlich betrachtet, die Frauen auch ernst nimmt, weil die merken ja, dass irgendwas mit denen stimmt. Und ich finde, das ist so dieses, wenn die Frauen auf sich selber hören und sagen, die irgendwas stimmt hier nicht, dann fangen sie doch mehr an zu suchen. Und zum Glück gibt es jetzt ja ganz viele Angebote und tolle Trainer und Therapeuten, die immer mehr das auch auf dem, ich sage mal so schön, auf dem Schirm haben, ne? Und einfach Anlaufstellen bieten können, genau, ja.
Ja, schön. Und also es geht halt wirklich um die Muskulatur, was den Bauch angeht, so habe ich das jetzt verstanden.
Und Bindegewebe vor allem, also genau, das finde ich wichtig, wenn ich da so ins Wort fallen darf, die Muskulatur, ja, die wieder an die Position rutschen muss, um das Bindegewebe zu schützen, damit das wieder heilen kann. Ne? Das ist wie so eine Wunde, muss man sich vorstellen. Wenn man den Arm gebrochen hat, hat man auch einen Gips und muss das Gewebe drumherum, die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, was auch immer verletzt wurde, den Knochen, dem Zeit geben, zu heilen und zu stabilisieren. Das ist wie in der klassischen Rückbildung. Also das ist beides, ne? Gewebe und Muskulatur. Genau.
Und das geht auch noch nach ein paar Jahren, dass der sich dann wieder da so hinschieben lässt? Das ist total spannend, weil klar, also wenn man den Knochen jetzt nicht stabilisiert, dann wächst er natürlich falsch zusammen und man kann nicht mehr viel machen, es sei denn OP-mäßig, aber wenn man das natürlich mit der Muskulatur noch schafft, ist das natürlich eine tolle Sache.
Ja, das ist wirklich faszinierend, das hast du gut verglichen, den Muskel oder der Knochen, der ist dann schief gewachsen, da kann man nicht mehr viel machen, außer neu brechen und neu zusammenwachsen lassen, aber das wollen wir uns mit dem Bauch jetzt bitte nicht vorstellen. Von daher ist es Muskulatur, also ist es Bindegewebe, was sich stabilisiert und auch ein Muskel, der einfach wieder trainiert werden muss. In dem Fall ist es nicht die gerade Bauchmuskulatur, sondern der quere Bauchmuskel. Man hört immer ganz oft, also man sieht ihn hier so, zack, querer Bauchmuskel, der vom Brustbein bis zum Schambein einmal wie so ein Gürtel um uns rumläuft. Und dieser Muskel muss halt trainiert werden, damit das wie so ein Korsett wieder schmaler wird, stabiler und kräftiger wird, um damit dann eben dem Bindegewebe die Chance zu geben, zu heilen und den geraden Bauchmuskeln die Chance geben, wieder aufeinander zuzukommen, weil der Druck weniger wird. Und das ist halt das Schöne, weil es ein Muskel ist, den kann man immer trainieren. Und das kann wieder sofort jeder nachvollziehen, weil jeder möchte mal Kniebeuge machen oder Liegestütze oder ausdauernder Laufen, also fängt er an zu trainieren und das geht halt bei dem Prinzip der Rektusdiastase oder Bauchwandschwäche, je nachdem, wie man es jetzt verwendet, die Begrifflichkeit, ich würde sagen jederzeit, also auch nach 30 Jahren habe ich Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Also ich habe eine Mama betreut, die ein Problem hat und die hat gesagt, Mensch, meine Mama, die hat auch das so einen Bauch, der sieht irgendwie komisch aus, könnte das auch sein, dass es das noch ist? Und ich sage, ja, also muss nicht sein, aber kann halt sein. Und wenn man natürlich das nie weiß und dann mit diesem Bauch lebt, das ist okay, weil man hat lange auch
da gesagt. Da auch gleich ein, muss ich sagen.
Ja. Das war jetzt immer schon so und das ist okay, ich habe mich damit abgefunden, aber eigentlich könnte man was tun und na klar, es ist in der Regel so, das merken wir Trainer und Therapeuten auch, desto später man anfängt, desto schwerer wird es teilweise. Ne? Also ich rede nicht von den ersten 4, 5 Jahren nach der Geburt, aber es macht einen Unterschied, ob ich 15 Jahre oder 20 Jahre später anfange, weil ja das Gewebe auch einfach anders ist, verändert sich ja und die brauchen vielleicht mehr Zeit, müssen mehr tun und haben vielleicht nicht das gleiche Ergebnis wie jetzt die 20, 25, 30-jährige Frau nach Rückbildung. Aber es ist nicht zu spät und das ist wichtig, dass die Frauen das auch lernen, weil man jetzt mittlerweile schon wieder in so eine Richtung rutscht, dass die Frauen fast panisch werden, weil sie Rektusdiastase hören und denken, oh Gott, jetzt muss ich sofort was tun, sofort am besten noch im Wochenbett. Und da geht es dann nachher eigentlich so in die Richtung, an wen kommt man, was kann die Hebamme einem mitgeben, weil natürlich ist es nie zu spät, damit anzufangen. Aber desto früher man was tut, desto mehr stabilisiert man sich ja auch, desto mehr kommt man wieder in seine Mitte, ne, richtet sich auf, der Bauch kann arbeiten, das ist wie mit der Rückbildung. Ne? Und von daher ist das, glaube ich, eher so ein bisschen das Ziel, darauf zu achten. Es ist nie zu spät, aber wichtig, das immer so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Ja,
ja, also früher gab es ja jetzt auch nicht so diese, wie man es heute kennt, diese schwangere Nachbetreuung, diese Rückbildungsgeschichten, diesen Beckenbodentraining und so. Das gab es ja früher nicht. Und ich kenne doch relativ viele Frauen, die mir so einfallen, die halt, wie du schon gesagt hast, diesen 3-Monats-Schwangerschaftsbauch haben und wirklich Training machen und keine Ahnung was alles und der einfach nicht weggeht. Ja, also von daher, vielleicht muss man da wirklich einfach auch mal die Leute nochmal ansprechen, anders ansprechen. Und sagen, okay, es könnte vielleicht auch das sein. Also total spannend. Ja. Ich lerne heute total viel. Wunderbar. Das ist ja auch, wenn allein wenn du jetzt schon aufstehst, wie du das vorhin so schön gemacht hast, ja, du hast ja eine Körperhaltung und eine Körperspannung. Die kriege ich im Leben nicht so hin. Aber ja, ich denke, das kann man ja üben. Das ist ja gut, aber jetzt so, ja, ich bin ja. Bin ja ein total unsportlicher Mensch.
Das macht nichts. Die Fragen höre ich oder die Anfragen habe ich auch immer wieder und sage, naja, aber ich bin eigentlich ganz unsportlich. Ich sage, super, weil wir müssen jetzt nicht ein Trainingsprogramm uns im Kopf vorstellen, wo man jetzt das nur therapieren oder trainieren oder heilen kann, egal welche Begrifflichkeit man jetzt nutzt. Es ist ja klar Arbeit, aber es ist ja auch so, dass man den Alltag verändern soll. Was kann ich, ne? Von meiner Haltung verändern? Wie kann ich es ändern, wenn ich Dinge nehme oder trage oder etwas schiebe oder etwas hebe? Also darum geht es ja vor allem, ne? Dass man jetzt sagt, man hat zwar Übungen, die man machen sollte, aber vor allem auch diesen Alltag, den man umstrukturiert. Also es ist wirklich wie Mindset zu sagen, okay, es ist wie eine Ernährungsumstellung. Es ist wie, ich mache morgendlich mein Yoga, weil ich weiß, dass es meinem Rücken gut tut. Und so ist es eigentlich auch, dass wenn man weiß, man hat eine Rektusdiastase, auch wenn die jetzt nicht so schlimm ist, dass man Schmerzen hat, weil nicht jede Frau hat hat sofort Schmerzen, auch mit einer Rektusdiastase. Und man muss auch nicht jede therapieren wollen, ne? Weil letztendlich liegt das immer daran, was die Frau oder der Mann mitbringt an Individualität. Und dann schaut man einfach, wie man sich verändert, wie man es integrieren kann. Und wichtig ist, glaube ich, aber, dass, weil du das gerade sagtest, dass sie ja vielleicht viel machen, aber es ändert sich nicht, wenn sie natürlich in den falschen Kursen landen, und da meine ich falsch unter Anführungszeichen, falsch für die Rektusdiastase, für die Stabilität ihrer Mitte, dann kann es halt sein, dass sie sich wundern, dass sie was für tolle Bauchübungen machen oder auch Rückenübungen und das nicht besser wird oder vielleicht sogar schlimmer wird, weil es für deren Bauch, Beckenboden als auch Bauchmuskulatur nicht gut ist. Und das ist so ein bisschen das, wo die Aufklärung auch noch ganz, ganz viel leisten muss, ne? Weil natürlich gibt es unglaublich viele Social-Media-Möglichkeiten, aber die Frau als Endverbraucher oder auch der Mann weiß ja nicht, was ist jetzt gut, was ist nicht so gut, wer hat jetzt Ahnung, wer hat keine Ahnung. Und das, glaube ich, ist wirklich die Schwierigkeit, da noch mehr Aufklärung zu machen, weil letztendlich gibt es ja schon viele, die auch Interviews geben und viele tolle Trainerinnen und Therapeuten, die da draußen unterwegs sind. Aber jeder hat ja so seine Zielgruppe und es sind immer noch ganz viele, die es nicht wissen. Also ich habe auch viele Frauen, die sagen, also Instagram, WhatsApp habe ich nicht oder Facebook, nee. Also die gucken noch wirklich im gelben Seitenbuch und suchen Hilfe oder fragen einen Frauenarzt, der vielleicht eben auch noch nichts davon weiß. Und ja, von daher ist es mal toll, solche Möglichkeiten wie heute zu haben, Judith.
Ja, wir hoffen natürlich, dass das viral geht quasi, dass, so da, ja, dass wir die Frauen dann auch aufklären können und auch Männer natürlich, dass wir da einfach eine große Aufklärung schaffen, weil es ja wirklich echt ein Riesenthema ist anscheinend. Mhm. Also jetzt auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wen ich da alles so kenne, ist schon Wahnsinn. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, die Frau kommt jetzt nach der Schwangerschaft zu dir, dann gibst du ja gewisse Übungen und Anleitungen. Und es geht ja darum, das jetzt in den Alltag zu integrieren. Wie aufwendig ist das? Also wie sagst du mal, wie stark muss man sein Leben umstellen oder wie beeinträchtigt das den Alltag oder sagt man dann auch so, irgendwann geht das wie Zähneputzen?
Das war ein schöner Aufhänger jetzt gerade. Das Ziel ist es tatsächlich, dass es irgendwann wie Zähneputzen läuft. Weil, was ich vorhin schon sagte, das Ziel ist letztendlich zu wissen, welche Bewegung macht es für meinen Körper schwieriger, die Diastase heilen zu lassen oder das kräftigen zu lassen, das Gewebe. Und welche Bewegungen sind halt förderlich. Also einfach vorzustellen, wenn ich immer im runden Rücken sitze, hat man irgendwann Rückenschmerzen. Jetzt denkt ihr, okay, ich habe Rückenschmerzen, weil na klar, mein Rücken ist immer krumm, aber letztendlich leidet ja auch der Bauch, weil er instabil wird, weil er nicht mehr gebraucht wird und weil er nicht in der Funktion ist, die er eigentlich haben soll. Wenn ich natürlich mich immer falsch bewege, schwer hebe oder in der Pflege zum Beispiel arbeite, ich meine, das ist jetzt gerade das Thema überhaupt, ne? Wenn ich als Pflegerin oder auch Pfleger oft falsche Bewegungsabläufe habe, weil ich einen runden Rücken habe, weil ich die Luft anhalte, wenn ich jemanden vielleicht heben muss oder irgendwo hinbringen muss, könnte ich da schon sagen, ey, super, das Ziel wäre eigentlich, selbst wenn da keine oder die keine ausgeprägte Diastase haben, fehlt ja die Bauchstabilität. Also ist ja wieder, sind wir bei der Baucharbeit, es muss ja nicht immer eine Rektusdiastase sein, kann ja einfach auch ein nur falsch trainierter querer Bauchmuskel sein, der nicht mehr in seiner Funktion ist. So funktioniert auch Rückentraining. Also ist das Ziel dieses Trainings, was für mich schon im Wochenbett beginnt und nicht so Training von, du machst jetzt bitte dreimal am Tag 30 Minuten und los geht's, sondern Training ist schon, wie stehe ich richtig auf, wie lege ich mich richtig hin, wie hebe ich mein Baby oder um in der Pflege zu bleiben, wie arbeite ich denn mit den vielleicht auch bettlägerigen Patientinnen, dass ich da richtig weiß, welche Muskulatur soll ich denn eigentlich nutzen? Was bringt es, wenn ich meinen Rücken gerade mache? Und das sollte wie Zähneputzen laufen, dass ich schon 5 Schritte vorweg bin, dass ich weiß, wie binde ich mir meine Schuhe zu, mit rundem Rücken, ohne Haltung oder aufrecht. Und von daher ist es schwierig zu sagen, wie intensiv ist das Training, weil das natürlich davon abhängig ist, wie ausgeprägt ist die Diastase, wie groß sind die Schmerzen und was bringt derjenige auch mit? Also wie groß ist diese Leidensfähigkeit auch? Weil es gibt natürlich auch Frauen und Männer, die haben vielleicht einen großen Leidensdruck, aber wollen halt nichts verändern. Und dann ändert sich natürlich auch nichts. Und dann gibt es die anderen, wie, also bei allen Dingen im Leben, wenn die natürlich wollen, die machen dann optimalerweise 3-mal am Tag auch 15 Minuten vielleicht bewusste Übungen, die anfangs wichtig sind, damit man ja auch erstmal an dieses, was muss ich denn eigentlich machen, damit der Kopf erstmal lernt, na, wo soll ich denn jetzt hinsteuern? Weil wenn ich Frauen sage oder auch Männern, spannt mal euren Bauch an, spannt jeder seinen Bauch anders an. Und da geht es ja schon zu gucken, was ist denn jetzt gut? Was ist jetzt nicht so gut? Was könnte man ändern? Und was bringt derjenige auch mit? Ist das ein Sänger? Ist das ein Musiker? Hat die Frau 3 Kinder geboren? Oder ist das ein Mann, der einfach Gewichtheber ist und irgendwie nie gelernt hat, seinen Bauch richtig anzuspannen? Und dementsprechend muss man gucken, wie man mit denen trainiert. Und jeder braucht das unterschiedlich stark. Und jedes Gewebe, jeder Körper braucht unterschiedlich viel Anreiz. Von daher ist es schwierig zu sagen, wie viel muss man trainieren. Und es bleibt ein Leben lang, finde ich. Ich vergleiche das immer mit so einem Bandscheibenvorfall. Wenn man den mal hatte, ist man ja auch angehalten, sein Leben zu verändern und anzupassen in Bewegungsabläufen. Der sollte jetzt vielleicht kein Bungee-Jumping mehr machen, ja. Und so sollte vielleicht eine Frau oder ein Mann mit Rektusdiastase nicht unbedingt noch weiter nur Pilates machen und oder Yoga und immer wieder in so eine Überdehnung kommen oder in ein Sit-Up, in ein Crunch, wo auch jeder sofort weiß, was das ist, was halt nicht gut ist für die Rektusdiastase. Und wenn man das aber gerne möchte, sein Yoga oder sein Pilates machen, dann bekommt man hoffentlich mit einer guten Therapie, einem guten Trainer, die Dinge, die Werkzeuge in die Hand, um zu sagen, okay, wenn du es gerne machen möchtest, dann achte da und darauf und dann mach, wenn es dir gut tut. Und ich finde, das ist so, ja, deswegen gibt es diese Frage schwierig zu beantworten, wie viel trainieren, sondern das ist individuell. Und das hassen die Klienten natürlich immer, ja, zu sagen, es ist individuell.
Ja, aber das ist ja gerade auch das Schöne, dass du es eben auch individuell angleichst an die Leute, an die Personen, wie du jetzt schon gerade ganz viele Beispiele genannt hast. Das ist ja eben das. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch ist anders und deswegen muss man sich auch mit so einer Arbeit, denke ich, auch individuell anpassen an die Gegebenheiten.
Ja.
Elena, ich würde gerne nochmal auf die psychische Schiene eingehen, weil auch da machst du ja ganz viel, also auch Die psychische Betreuung natürlich, was direktus Diastase angeht, aber auch anderweitig habe ich gesehen, oder wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass du eben auch diese postnatale Depressionen behandelst oder eben auch die Mütter vor bzw. nach der Schwangerschaft dann begleitest. Und ja, erzähl mal ein bisschen was drüber. Wie ist da deine Arbeit?
Also, die ist jetzt gar nicht so eins. Also, es gibt da, sagen wir mal so, Therapeuten und Psychologen, die sich darauf spezialisieren, weil ich denke, so eine postnatale Depression gehört in meinen Augen in psychologische Hände. Es kann auch ein Mentor sein, ne? Also, es muss jetzt gar nicht immer nur in die eine Richtung gehen, gibt es viele Möglichkeiten. Aber natürlich habe ich auch solche Mamas, wenn wir jetzt einfach bei den Mamas natürlich bleiben, die Kinder unter der Geburt verlieren, die Kindertod gebären, die sie in der frühen oder späten Schwangerschaft verlieren. Und das macht natürlich was mit den Frauen, genauso aber auch mit den Frauen, die eine normale Geburt oder eine Spontangeburt, wie man es sagt, sich gewünscht haben und vorgestellt haben und dann nachher mal einen Notkaiserschnitt enden. Aus welchen Gründen auch immer, ne? Das sei jetzt mal dahingestellt. Und auch das macht was mit den Frauen oder auch eine spontane Geburt haben. Und die nicht so abgelaufen ist, wie sich die Frau das vorgestellt hat und wie es vielleicht auch hätte gehen können, weil der Körper der Frau das nicht geschafft hat, weil die Frau nicht wusste, wie sie es besser machen kann. Und das ist ja gar nicht, wie sie es hätte besser machen können, weil die wissen es ja meistens gar nicht, weil wirklich eben ein Problem da war oder weil Hebammen und Ärzte mittlerweile auch immer noch nicht richtig wissen, wie sie Geburten teilweise gut begleiten können. Und um Gottes Willen gar nicht alle, ja. Aber es gibt nicht umsonst das Buch Gewalt unter der Geburt. Wenn man das gelesen hat, da kriegt man erstmal so ein Kloß. Ich habe bei drei Geschichten geweint und da war das noch nicht mal meine Geschichte, sondern eben von einer Frau, die ich nicht kannte. Und man denkt jedes Mal so, oh, das kann nicht sein. Und dann habe ich natürlich auch Frauen, die zu mir kommen und Beckenbodenprobleme haben oder eine Rektusdiastase haben und gar nicht jetzt unbedingt wegen der Depression kommen, aber wenn wir auf die Geburten zu sprechen kommen und man vielleicht mitbekommt, dass es davor schon mal ein Kind gab oder sie eben feststellen, sie hatten jetzt gerade das Problem, das ist um Gottes Willen falsch, die sagen, sie hatten jetzt eben zum Beispiel eine Totgeburt, haben aber gar keinen Ansprechpartner für Rückbildungskurse und was macht man dann, wo gehe ich dann hin? Und dann habe ich solche Anfragen, wenig, aber sie kommen. Und deswegen mache ich auch Weiterbildungen. Jetzt gerade heute Abend steht wieder eine Weiterbildung an, Umgang mit trauernden Eltern, weil das immer ein Thema ist. Also auch bei Klienten, die ich einzeln betreue im Sportbereich noch, die haben auch teilweise Kinder verloren oder sagen, sie sind jetzt in der Dozententätigkeit und kommen plötzlich oder werden mit Frauen konfrontiert, die eben auch Kinder verloren haben und in der Schwangerschaft Probleme hatten und die dann auch nicht weiter wissen, wie betreue ich denn die, wie gehe ich mit denen um, wie kommuniziere ich das Ganze. Und das ist eigentlich so meine Arbeit. Also ich begleite die jetzt nicht im klassischen Sinne von der Psyche her, da gebe ich sie auch gerne weiter und sage, okay, da gibt es die Möglichkeit, da gibt es hier in Dresden auch eine Hebamme, die Rückbildungskurse anbietet für die stille Wiege, gibt es ja verschiedenste Bezeichnungen, Sternenkinder, stille Wiege. Also das finde ich ist alles wunderbar getroffen. Und das ist so meine Aufgabe, die dahin zu begleiten, zu sagen, okay, die und die Möglichkeiten gibt es. NLP, Körperarbeit, also da gibt es ja auch so ein Riesenportfolio. Und das alleine reicht schon aus, um den Frauen einen Raum zu geben, um zu sagen, okay, ich weiß, wovon du sprichst und ich kann dir helfen, dich begleiten. Aber natürlich betreue ich die auch, wenn sie möchten, weiter zum Thema Beckenboden und Bauchstabilität, weil das hat sich ja nicht verändert, weil der Körper hat ja eine Schwangerschaft durchlaufen, egal bis wohin. Also so wie der Körper schwanger ist, verändert sich plötzlich alles, ne? Und wie weit er das quasi das Baby tragen durfte, das ist dann halt individuell, ne? Genau. Und von daher ist das für mich ein sehr wichtiges Thema. Nichts, wo ich mich jetzt noch unglaublich tief weiterbilden möchte, im Sinne von noch, es gibt ja ganz große Ausbildung. Da finde ich, gibt es ganz tolle Anbieter auf dem Markt, wenn man das mal so sagen kann, die das toll machen. Und dahin schiebe ich dann einfach die Frauen weiter, weil man sich dann austauscht. Ne? Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist das A und O eigentlich in unserem Bereich. Ne? Weil wir können nicht alles gut machen und gleich machen. Wir müssen einfach wissen, wo ist, ne, die Grenze. So
Aber das
und
Erkennen oder das Erkennen und die Frauen einfach abzuholen bei dem Thema,
ja,
darum geht es ja. Ne?
genau.
Also
Ja.
gerade auch diese, was du angesprochen hast, diese Geburtsverletzungen, das ist ja auch ein Riesenthema. Und auch meine
Ja.
erste Geburt ist katastrophal gelaufen. Also ich kann das wirklich auch nachvollziehen, dass man da auch Jahre danach noch Probleme hat, das so anzunehmen, wie es gelaufen ist. Und da ist es natürlich schön, wenn man das so in der Anamnese oder in den Gesprächen so rauskriegt und dann eben die Leute oder die Frauen eben weiter vermitteln kann. Das ist, finde ich,
Ja, das ist vor allem auch wichtig, dass man, selbst wenn die Frau denkt, sie hat damit kein Problem, weil das höre ich dann auch oft, naja, ich bin ja hart im Leben und ach, das ist schon okay, die dann trotzdem plötzlich so ein Tränchen wegdrücken, wo ich sage, es ist okay, lass ruhig die Tränen laufen und lass uns da kurz drüber sprechen, weil wenn ich mit ihr am Bauch arbeiten muss, deswegen ist sie ja dann da und die Stabilität nicht da ist und sie aber irgendwie Angst hat, überhaupt den Bauch anzufassen, und da rede ich wirklich von Angst oder auch Unwohlsein hat und sie ihren Körper wie so ausblenden. Die sagen meistens wie so eine Wolke. Also es gibt Frauen, die einfach sagen, ich soll meinen Bauch anfassen, ich soll tasten. Und das habe ich total lange nicht mehr gemacht. Nur mein Mann, den lasse ich schon lange nicht mehr an meinen Bauch anfassen. Und das ist dann schon, finde ich, wichtig zu wissen, warum das so ist. Und dann zu wissen, wie du gerade gesagt hast, okay, pass auf, ich hätte die Empfehlung, geh mal dahin. Aber dieses Wissen alleine schon macht extrem viel aus. Und dieses Gewalt unter der Geburt oder auch Geburtsverletzung, ich finde, das darf man schon so ein bisschen trennen, auch wenn es manchmal miteinander Hand in Hand geht. Da könnten wir jetzt noch 2 Stunden separat
jeden
drüber
Fall
reden. Ne?
ein Riesenthema.
Das ist das, wo ich immer denke, so, okay, jetzt muss ich mich zurückfahren, weil meine Geburten waren ähnlich, wo ich jetzt mit dem Wissen von heute das auf jeden Fall anders machen würde. Und da reden wir eigentlich nur von vor 5 Jahren. Ne? Und trotzdem gibt es heute eine Frau, die vor 8 Wochen entbunden hat und wo ich denke, so, wieso erlebt die das Gleiche wie ich? Hat sich dann irgendwie überhaupt nichts verändert jetzt die letzten 5 Jahre? Weil sie einfach Pech hatte, in der falschen Klinik, beim falschen Arzt, bei der falschen Hebamme zu sein. Also, und da kann man auch nicht pauschal sagen, alle Kliniken sind schlecht und alle Hebammen machen keinen guten Job. Um Gottes Willen, die machen alle einen phänomenalen Job. Aber manchmal ist es individuell für die Frau nicht gut gewesen.
Das
Und
ist das Richtige. Genau.
es braucht manchmal auch die Geburtsverletzung, weil sonst dass dem Kind nicht gut gehen würde. Also ich glaube, dessen
Ja.
sind wir uns alle einig, dass es Eingriffe gibt, die einfach so sein müssen. Also auch dieser Notkaiserschnitt, finde ich, ist eine Errungenschaft, die es vor vielen Jahren nicht gab. Also von daher wissen die Frauen das natürlich auch, aber es macht was mit denen. Und dann muss ich auch wieder gucken, wie kann ich mit denen und wie sollte ich mit denen arbeiten, weil die brauche ich nicht auch noch mehr unter Druck setzen und sagen, so jetzt musst du aber sofort anfangen, weil sonst ist das ganze Leben vorbei, wenn du jetzt nicht anfängst zu üben. Die haben dann einfach, wenn die 2 Jahre Zeit haben oder 3, ich finde, diesen Druck muss man den Frauen dann auch nehmen, ne? Dass dieser Ansporn weg ist, dieses perfekten Körpers, ne? Dass
Dann sind wir wieder
jeder,
beim Perfektionismus.
ja, jeder ist
Perfektionismus der
perfekt.
Frau. Großes, großes Thema bei uns. Und ja, also ich finde auf jeden Fall, dass man merkt, wie sehr du für deinen Job brennst. Das finde ich ganz, ganz prima und echt bewundernswert. Also echt schön, schöne Geschichte. Und weil es so schön gerade um die Weiterbildung ging,
Ja.
du machst ja wirklich, also ich sehe dich irgendwie ständig. Ständig sehe ich, oh, Elena ist wieder online bei irgendeiner Weiterbildung, Fortbildung und dann machen wir ja auch noch zusammen den Heilpraktiker. Also unfassbar, wie viel Wissen du in deinen Kopf jede Woche so reinburnst und das finde ich richtig, richtig gut. Wie schaffst du das alles? Ich würde es nicht schaffen. Ich könnte mir das gar nicht alles behalten.
Das ist, glaube ich, die größte Frage, wie viel behält man tatsächlich? Und schaffen, glaube ich, tun wir alle recht viel. Und man weiß ja immer nicht, wie es dahinter aussieht. Ne? Also es hat ja keiner jetzt mitbekommen, wie ich vielleicht hierher gehetzt bin oder heute vielleicht noch nicht. Ne? Aber das habe ich ganz oft bei Kursen, wo ich denke, so, ey, vor 5 Minuten stand ich noch im Stau und jetzt sitze ich vor der Kamera und lächle und denke so, ach, ist alles gut. Und alle denken, oh, die ist ja total entspannt. Nein, also um Gottes Willen. Ne, wir haben auch vorher gerade so Haare auf, Haare zu. Wie machen wir das jetzt eigentlich? Also von daher sind
Muss ich
wir
erst mal sagen, weg mit dem Perfektionismus. Wir wollen ja
alle.
doch
Genau, weg
keinen.
damit. Und die Haare liegen, 3 Wettertaft gehen vorne durch den Kopf. Das ist egal, aber die Frage jetzt zu beantworten. Ja, ich mache viele Weiterbildungen, weil ich, also in meinem Fall jetzt der klassische Quereinstieg bin. Ich habe ja, was ich vorhin schon sagte, BWL studiert, das dann noch nicht mal fertig, auch wenn ich 6, 7 Jahre studiert habe. Fehlt der klassische Abschluss, um jetzt in, sagen wir, Deutschland, Europa irgendwie einen Standard zu haben. Ich habe keine Physiotherapeutenausbildung oder Ähnliches als klassische Grundqualifikation, aber in den letzten 8 Jahren mir so viel Wissen angeeignet, wie letztendlich ein Physiotherapeut oder Heilpraktiker oder Osteopath in diesem kleinen Mini-Kosmos Beckenboden, Rektusdiastase. Und da gibt es auch noch Unterschiede zwischen einem Trainer, einem Therapeut und einem ausgebildeten Spezialisten, der die wirklichen Härtefälle betreut. Und das ist so nochmal, wo ich sage, da kann man noch ganz, ganz, ganz viel differenzieren. Aber diese Weiterbildungen, die du angesprochen hast, sind für mich extrem wichtig, weil ich gut sein möchte in dem, was ich tue. Ich meine, wer möchte das nicht? Ja. Und
da gibt es Unterschiede. Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede.
Okay, also ich möchte gut sein in dem, was ich tue. Ich möchte wissen, dass es richtig ist, was ich sage, auch wenn ich mich eingangs vielleicht mit Rektusdiastase so voller aufregen, dass man sich verholpert und sagt, okay, wenn ich das jetzt hören würde, was hat sie jetzt gesagt? Aber nein, ich weiß, was ich kann und ich möchte das vertiefen. Ich möchte mehr dazulernen, deswegen auch diese Basis mit dem Heilpraktiker, um zu wissen, wo sind meine Grenzen, wo darf ich arbeiten, wo darf ich nicht arbeiten, wo geht die Reise hin. Frauenarbeit und Frauengesundheit ist, da brennt mein Herz. Das hat sich so die letzten Jahre herauskristallisiert. Wer weiß, wie weit es noch weitergeht. Also ich meine, Beckenboden und Rektusdiastase ist ein Thema, Bauchstabilität, aber es hört ja nicht auf, wenn man mit den Frauen spricht. Und von daher gibt es viele Weiterbildungen und das unter einen Hut bringen ist, man hat natürlich eine Familie. In meinem Fall habe ich eine Familie, die mir unglaublich weit unter die oder gut unter die Arme greift. Und mein Mann, der mir den Rücken frei hält. Wir sind beide selbstständig, von daher haben wir da auch ein gutes Miteinander kommunizieren, weil wir immer schon selbstständig gewesen sind. Also wir kennen das gar nicht anders. Meine Eltern sind selbstständig gewesen, ich bin da so reingewachsen und das stresst mich persönlich nicht. Ich weiß, dass es viele Freunde gibt, die sagen, oh Gott, also das Letzte, was ich jetzt brauche, ist selbstständig, schon gar nicht in der aktuellen Situation. Und wir sagen, naja, es war halt immer so, ne? Also das
kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen.
Also, und das ist, wo ich, das macht mir keine Sorge, aber deswegen funktioniert das mit meinem Mann und mir, zu viele M's, auch so gut, weil wir uns ergänzen, weil wir uns absprechen. Das ist ein tägliches Absprechen, ne? Weil wir haben die Patchwork-Konstellation, wie ich sagte. Also eine Woche sagen wir immer, sind wir in der vollen Besetzung, eine Woche in der kleinen Besetzung oder große und kleine Besetzung. Da geht es schon los. Wie sind die Rhythmen? Denn jetzt natürlich bedingt durch Corona, welche Woche, das haben wir vorhin schon besprochen. Wer hat welchen Wochenrhythmus von den Kindern? Wann sind meine Termine? Wann ist er arbeitsmäßig unterwegs oder auch nicht? Und das ist schon eine ganz schöne logistische Herausforderung. Die bringt einen definitiv oft auch an die Grenzen, wo man sagt, okay, jetzt muss ich für mich wieder erkennen, das ist jetzt zu viel. Ich muss mal 5 Gänge runterschrauben und mal durchatmen. Und das schaffen wir gut, weil wir uns in diesem ganzen Ausbildungs- und Selbstständigkeitskosmos und Arbeiten und selbst und ständig rund um die Uhr immer wieder uns die Luxusfreiheiten 3 bis 4 Monate im Jahr frei zu haben. Und das verteilt sich natürlich aufs Jahr. Aber wenn die Kinder Ferien haben, ist für bis jetzt alle meine Kinder mittlerweile klar, ach so, ja, Elena, alles klar, ne, 2 Wochen, dann wissen wir Bescheid. Oder machst du vielleicht zu Corona doch noch Kurse? Ja, okay, online geht besser, gar keine Frage. Ist eine riesen Errungenschaft dann doch wieder. Aber diese Zeit, sich mit den Kindern und der Familie zu nehmen, ist für uns extrem wichtig. Und ich glaube, das ist das, woraus ich auch meine tägliche Kraft schöpfe und zwar manchmal durch den Tag hetze, aber weiß, dass ich manchmal mein Kind erst um 9 in den Kindergarten bringe. Zwar 9.30 Uhr vor der Kamera stehe, aber das ist es mir wert. Und manchmal ist er schon um 8 im Kindergarten, weil er es gerne möchte. Und dann holen wir ihn um 3 ab oder um 4 und ich halt um 5, um 6. Klar gibt es solche Tage auch mal, ne? Deswegen möchte ich das gar nicht verurteilen, bei den Eltern und Mamas und egal ob selbstständig oder selbsterziehend oder alleinerziehend, das geht manchmal nicht anders. Und auch wir haben solche Tage. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, ist, glaube ich, so dieser familiäre Rückhalt extrem wichtig. Wir sind viel draußen, wir haben einen Garten. Ich könnte mich stundenlang mit meinem Unkraut befassen. Ne? Früher habe ich es gehasst, wenn meine Mama gesagt hat. Ja, ne? Und ich war so, oh
Mama. Wenn ich wütend bin, gehe ich raus. Gehe ich raus in den Garten und hack das Unkraut. Das ist unglaublich heilend für mich.
Meditation pur und hier noch ein Grashalm und da noch und dann freust du dich über deine Blumen und dann kommt eine Freundin zu Besuch und wir gehen einfach durch den Garten und das sind wir schon 30.000 Mal gegangen. Also es ist ja nicht so, dass plötzlich da 50 neue Pflanzen stehen und wir gehen durch und sagen, Mensch, ach, guck mal hier, ach, die ist jetzt gewachsen, ach, schön, ach, guck mal hier, was da jetzt so seinen Weg bahnt und wir sind total happy, trinken einen Kaffee nebenbei und denken so, ach, ist das Leben schön, ne? Also, und reden nur mit uns und den Pflanzen. Ja. Ja, und ansonsten, ja, sind wir halt viel draußen und gehen spazieren, gehen wandern. Ich fahre total gerne Motorrad. Das habe ich jetzt wieder mehr natürlich mit der Zeit, wenn die Kinder größer werden, dass wir uns diesen Luxus auch rausnehmen, einfach mal unterm Tag 1, 2 Stunden Motorrad zu fahren, mein Mann und ich, ne? Das sind so, glaube ich, die Dinge, wo wir unsere Kraft schöpfen und sagen, hey, Dann kommt mal wieder 2 stressige Wochen, wo ich nachts vielleicht nur 5, 6 Stunden schlafe und dann kommt ein Wochenende, wo ich einfach ausschlafen kann. So, ne? Das,
ja.
Die Mischung
also, eigentlich so nehmen, wie es gerade eben ist. Ja, das Annehmen, okay, und das Wissen, ach ja, ich weiß, da und da habe ich mir wieder meine Freiräume geschaffen. Das, so ähnlich machen wir das ja auch, weil sonst drehst du durch irgendwann.
Genau, ich glaube, das machen viele und das ist, glaube ich, jetzt auch die Zeit, wo das viel noch bewusster geworden ist. So diese Wichtigkeit der Kernfamilie, ich meine, das ist so ein Begriff, der, glaube ich, noch nie so geprägt wurde wie jetzt zur Corona-Zeit, eine Kernfamilie. Aber im Endeffekt macht es das aus. Das ist so der Kern des Ganzen, ne? Das, woraus man ja dann wächst, woraus man seine Kraft zieht. Und die einen können das mehr, die anderen weniger. Und auch, was ich vorhin schon sagte, die Alleinerziehenden, ich finde, das ist schon eine riesen Herausforderung. Aber auch die haben ihren Kern mit sich und ihrem Kind oder ihrem Partner. Oder wenn man alleine mit sich ist, ist man ja noch lange nicht einsam. Auch da kann man total viel Kraft rausziehen. Also das ist so, wie jeder das halt irgendwie hinbekommt. Wichtig ist, dass man das macht, was einem gut tut. Und ich werde nicht gezwungen, das zu machen. Ne? Deswegen, ich muss ja nicht so viele Weiterbildungen machen. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich merke, das ist jetzt zu viel, dann lasse ich es einfach. Und ich puzzle lieber mit meinen Kindern noch das dritte Puzzle, weil ich sage, es ist jetzt einfach gerade an der Zeit. Ne? Genau.
Total schön. Ja. Liebe Elena, vielen, vielen Dank. Es war total schön mit dir. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast von den wenigen Stunden, die du so zur Verfügung hast, dass du das mit mir machst. Und willst du noch was Abschließendes sagen? Ansonsten würde ich nämlich deine Internetseite auf jeden Fall auch noch verlinken. Und dann denke ich, haben wir heute echt sehr, sehr viel Aufklärung betrieben und da bin ich jetzt eigentlich ganz stolz drauf und ich habe selber total viel mitgenommen und gelernt und es war echt total schön.
Ich glaube, nichts zu sagen. Wir haben ganz viel geschnattert, sage ich immer, und man könnte stundenlang über viele Sachen reden. Ich habe mich gefreut heute ein wenig über Direktusdiastase und ja, die Mamas reden zu können, denen wir sicherlich auch viel jetzt nochmal mithelfen können. Vielen Dank für die Möglichkeit, liebe Odette.
Ich danke dir. Bis ganz bald.
Bis dann. Tschüss.
So, ach, das war echt ein tolles Interview. Also ich bin richtig, richtig froh. Ich habe so viel mitgenommen und ich hoffe, dir geht es genauso. Also ich muss schon sagen, was für eine Powerfrau und was auch für tolle Themen sie mit den Frauen da behandelt. Das ist wirklich richtig schön. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich werde natürlich unten die Internetseite verlinken und wenn ihr Probleme habt mit Rektusdiastasen, wenn du Probleme hast nach der Schwangerschaft mit deinem Beckenboden, dann kann ich dir die Elena wirklich total empfehlen. Und wenn du nicht in Dresden wohnst und du da einfach noch eine andere Adresse brauchst, dann kannst du dich natürlich auch an sie wenden. Also mir hat es ganz, ganz doll Spaß gemacht und wenn es dir auch so gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein positives Feedback. Das kannst du uns jederzeit geben mit einer Sternebewertung und wir freuen uns drüber. Bis ganz bald!